Es ist mega schön, dass wir heute miteinander dürfen Gottesdienst feiern. Vielen Dank für den wunderschönen Einstieg im Lobpreis. Ist wirklich gesegnet. Gesegnet mit begabten Leuten, die Musik machen können, die so schön uns auch im Lobpreis leiten können. Und jedes Mal, wenn ich hier auf Bülach komme, zu euch in die Gemeinde, werde ich auch immer wieder herzlich empfangen. Und ich fühle mich wirklich richtig wohl bei euch. Unsere Kinder fühlen sich wohl, wenn sie hierher kommen. Und wo wir hier angefahren sind, hat schon der Josia gesagt, oh ja, da sind wir auch schon mal gewesen. Er kennt den Ort und er fühlt sich willkommen hier bei euch. Der Text, den wir heute Morgen zusammen anschauen, der steht im Epheserbrief. Im Epheser Kapitel 4, Vers 7 bis 13. Wir werden uns ein bisschen genau mit dem Thema beschäftigen, was es bedeutet, als Gemeinde vielfältig zur Einheit zu wachsen. Aber damit wir in den Text hineinkommen, möchte ich ein paar einleitende Gedanken dazu sagen. Der Paulus, der schreibt den Brief an die Epheser. Und Epheser, das war eine Gemeinde, die aufblühend war und doch hat er ihnen immer wieder wichtig machen, also hat ihnen wichtig gemacht, wie wichtig das die Einheit ist in der Gemeinde. In der Verse vor unserem Text schrieb der Paulus, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Es gibt nur eine Taufe. Es gibt nur einen Glauben. Wir gehören zusammen. Er fordert auf, dass wir unsere Berufung sollen leben. Die Berufung, die Gott uns gegeben hat in der Gemeinde. Weiter geht in der Paulus in dem Text darauf ein, auch was die Auffahrt für ein zentrales Ereignis war in der Heilsgeschichte. Zwischen den ereignisreichen vier Tagen wie Karfreitag, Ostern und Pfingsten, die vor uns liegt, gerade die Auffahrt merkt man so ein bisschen in den Hintergrund. Doch mit der Auffahrt schlägt Jesus hier ein ganz neues Kapitel für die Menschheit auf. Und wir möchten jetzt den Text zusammen lesen. Ich habe ihn auf der Folie drauf in der neuen Genfer Übersetzung. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Als Jesus im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, da muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über die höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also wenn wir den Text so lesen, merken wir, der ist voll mit Begriff, voll mit Inhalt, in diesen wenigen Sätzen. Da könnte man aus einem Vers, man könnte eine richtige Predigtserie daraus machen. Und ich will da nicht auf alles, jedes Detail drauf eingehen. Ich habe den Text wie folgt gegliedert. Als Gemeinde vielfältig zur Einheit wachsen. Das schaffen wir durch Jesus als Gemeinde wachsen. Das ist der erste Punkt, den wir anschauen. Der zweite Punkt, durch Jesus in Vielfalt wachsen. Und der dritte Punkt, durch Jesus zur Einheit wachsen. Die Auffahrt, die hier beschrieben wird, beschreibt Jesus, die Auffahrt von Jesus wird hier im Text innen nicht einfach als Nebensache beschrieben. Nein, die Auffahrt von Jesus wird als Triumphzug für ihn beschrieben. Jesus hat einen Sieg erlangt, den er mit der Auffahrt für sich selber proklamieren, den er sichtbar machen. Ein Triumphzug, wie man einen Triumphzug ist es damals üblich gewesen, dass der besiegte Feind zur Schau gestellt worden ist. Mit einem Marsch durch die Strassen von der Stadt hat der neue Herrscher klar gemacht, dass der Feind besiegt ist, dass der Feind keine Macht mehr hat, dass der Feind nichts mehr zu sagen hat. Er hat ihn demütigt. Und er hat damit auch gezeigt, ein neuer König ist da, ein neuer Herrscher sitzt auf dem Thron. Meistens ist vorher eine große Schlacht geschlagen worden. Und so auch bei Jesus. Im Text lesen wir, dass Jesus als der Sohn von Gott das erste Mal in unsere Welt hat müssen absteigen. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen und ist in Kampf gezogen. Und er hat einen Sieg errungen, wie ihn vorher keiner errungen hat. Der Paulus beschreibt den Sieg im Philipperbrief noch ein bisschen deutlicher. Dort heißt es im Kapitel 2, 7 bis 9. Jesus verzichtet auf all seine Vorrechte, die er hatte als Gott, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam Gott gegenüber nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz, wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihm auch so einen unvergleichlich hoch erhöhten Namen gegeben und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus legt bewusst seine göttliche Macht ab und wird einer von uns. Ein Mensch, jedoch ohne Sünde, aber mit menschlichen Begrenzungen. Jesus ist in unserer Zeit festgesessen. Er hat jahrelang müssen wachsen. Er hat müssen erwachsen werden, dass er hat können nachher seinen Dienst anfangen. Jesus hat von Ort zu Ort müssen reisen. Er ist müde geworden, er ist erschöpft gewesen. Jesus hat Schmerzen gespürt, emotional, wo er verraten worden ist und schlussendlich am Kreuz von seinem Vater verloren worden ist. Aber auch physikalisch, wo man ihm Dornenkrone aufgesetzt hat, wo man ihm die Nägel durch die Hände und durch die Füße durchgeschlagen hat. Der tiefste Punkt, der Tod. Jesus legt seine göttlichen Attribute ab, wie zum Beispiel die Unsterblichkeit, damit er die Strafe tragen kann, die eigentlich auf uns, treffen sollte. Jesus hat den Zorn von Gott auf sich genommen. Jesus ist den Weg gegangen, ohne Umweg. Er hat die Entscheidung festgemacht. Er hat Nägel mit Köpfen gemacht. Keine halbe Sache. Er gibt sich ganz hin, damit du und ich können versöhnt werden mit Gott. Damit er mit uns kann Gemeinschaft haben. Warum Jesus nach seiner Auferstehung nicht triumphierend durch Jerusalem gezogen ist, macht auch der Vers 10 deutlich. Jesus hat die Welt wieder müssen verloren, um menschliche Begrenzungen können zu sprengen. Jesus hat den Ehrenplatz zu Rechten von Gott müssen einnehmen. dem, den er verdient hat. Doch Jesus regiert jetzt vom Himmel oben aber nicht als Diktator. Nein, Jesus ist ganz anders. Wir sehen das, wie Gott schon von Anfang an anders agiert hat. Wo Gott die Schöpfung, bereits schon bei der Schöpfung kreiert, der dreieinige Gott, nicht einfach als Vater, die Welt. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, dass alles durch Jesus und zu Jesus hin geschaffen worden ist. Jesus war auch dabei gewesen. Und weiter lesen wir im Schöpfungsbericht, dass sogar der Geist Gottes mit dabei gewesen ist. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Gott hat schon in der Gemeinschaft innen erschaffen und in der Gemeinschaft innen die Welt gemacht. Adam und Eva. Gott entscheidet sich, den Mensch zu schaffen. Er möchte mit dem Mensch in dem Garten zusammen sein. Gemeinschaft haben, mit ihm unterwegs sein. Mit ihm herrschen. Er gibt dem Mensch Verantwortung. Er sagt ihm, er soll für alle Tiere einen Namen ausdenken. Er sagt ihm, er soll für die Schöpfung sorgen. Er sagt, er soll sich vermehren und die Welt in Besitz nehmen. Er gibt dem Menschen Verantwortung, aber er begabt sie auch dementsprechend. Gott schenkt dem Menschen die Fähigkeit, sich zu vermehren. Er macht den Menschen als Mann und als Frau. Er macht sie fruchtbar, dass sie sich können vermehren. Gott schenkt ihnen Kreativität, dass all die Tiere, die es gibt auf dieser Welt, dass er ihnen einen Namen geben kann. Er schenkt ihnen einen Spruchschatz, dass er überhaupt die Namen benennen kann. Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben, aber er hat sie auch dementsprechend befähigt. Doch der Mensch möchte unabhängig sein. Er möchte lieber ohne Gott agieren. Und er nutzt seine Gaben, die er von Gott geschenkt bekommen hat, zum Selbstzweck aus. Und das trennt den Menschen von Gott. Der ursprüngliche Gedanke von Gott, dass er mit dem Menschen zusammen herrschen wollte, mit dem Menschen zusammen unterwegs sein wollte, der ist kaputt gegangen. Doch Gott gibt den Menschen nicht auf. Er liebt den Menschen zu sehr. Er liebt seine Schöpfung. Darum schickt er seinen Sohn, Jesus, der als Einzelner für die Sünde von vielen stirbt. Damit schafft er Erlösung. Erlösung von dem Trenntsein wieder hin zu dem Verbundensein. Jesus möchte nicht allein, sondern mit dem Mensch zusammen die Gemeinde bauen. Darum flott er auch die Erde an Auffahrt als Mensch. Und er schickt den Geist von Gott, der Heilige Geist, auf die Welt, um uns zu befähigen. Als Gemeinde ist Jesus mit uns zusammen, möchte ich auch unterwegs sein. Als Gemeinde ist Jesus Haupt, er ist der, der uns vorangeht. Und die Gemeinde besteht aus vielen einzelnen Teilen, die Jesus erwählt hat, um mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Einzelne Teile, wo auch du dazugehörst. Wir sind erlöst zur Gemeinde hin. Und als Gemeinde haben wir jetzt den Auftrag, zu wachsen. Nicht als einzelnes Teil, sondern als ganze Gemeinde miteinander. Als Arbeitsagoge arbeite ich viel mit Menschen zusammen, die keine Ausbildung haben. Das Team, das ich zusammen arbeite, wird regelmäßig gewechselt. Neue kommen dazu, andere gehen wieder. Die einen haben eine kognitive Einschränkung, andere können kein Deutsch. Wiederum andere sind vielleicht körperlich oder psychisch angeschlagen. Und mit diesem Team arbeite ich jeweils, ich koche mit ihnen. Für 50, 60 Personen. Und es gibt Zeiten, wo ich merke, hey, ich würde am liebsten alles selber machen. Wo ich merke, hey, ich hab mir einen Gedanken gemacht über den Menüplan, ich weiß das Gericht und ich weiß, wie es schmecken muss. Und ich merke, es funktioniert einfach nicht so, wie ich will. Und ich würde selber schneller fertig werden, wenn ich jetzt wieder an den Herd anstehe und die Sachen selber kochen. Doch, meine Aufgabe ist nicht, selber an den Herd anzustehen, meine Aufgabe ist es, anzuleiten. Und mit diesem bunten Haufen etwas zu kreieren und ich staune an mich. Ich staune, wie das funktioniert. Ich staune, wie die Menschen plötzlich anfangen, aufblühen in ihrer Arbeit, in dem, was sie machen. Freude bekommen. Und das Grossartige dabei ist, dass immer auch eine persönliche Note von diesen einzelnen Personen mit reinkommt ins Ganze. Auch wenn das vielleicht einmal bedeutet, dass es vielleicht ein bisschen versalzen ist oder ein bisschen verpfeffert ist oder was auch immer. Aber auch das gehört wie ein bisschen dazu, wo wir merken, hey, das ist der Charakter von diesem Team. Das als gemeint ist mir beim Vorbereiten von dieser Predigt so ein neu bewusst worden und auch wichtig geworden. Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich wie mir. Im Unterwegssein mit Jesus bin ich oft auf mich und meine eigenen Baustellen so in meinem Leben beschränkt. Ich denke an mich, bevor ich mich um andere kann kümmern, muss zuerst alles bei mir stimmen. Muss alles perfekt sein bei mir. Und ich setze mich unter Druck und ich vergesse dann amigs, ich bin ja nicht erlöst für mich selber. Ich bin nicht erlöst, damit ich selber einfach wachsen kann und selber gross kann werden und selber kann stark werden. Jesus hat mich zur Gemeinschaft hin erlöst. Als er sich für dich entschieden hat, hat er dich integriert in seinen Körper. Wir sind ein Teil davon. Er ist der Kopf. Er ist das Haupt. Er ist der, der denkt und lenkt. Und ich glaube, wenn wir mehr die Perspektiven einnehmen, gehen einige so individuelle Probleme, bekommen gar nicht mehr so einen grossen Stellenwert, wie sie manchmal einfach einnehmen in unserem Leben. Vielleicht bist du heute Morgen da und dein Leben mit Gott findet so ein bisschen am Rand statt. Oder du bist vielleicht schon lange mit ihm unterwegs, bist aber nicht so richtig in die Gemeinde hineingekommen. Du kommst zwar in den Gottesdienst, aber irgendwie so richtig in die Gemeinde hinein bist du noch nicht hineingekommen. Und ich möchte dir Mut machen. Mach Nägel mit Köpfen. Jesus hat alles dafür hingegeben, damit du ein Teil kannst sein von dieser Gemeinde. Ein Teil kannst du sein von seiner Gemeinde. Von dieser Gemeinde hier auch in Bülach. In welcher Form wir sollen wachsen, haben wir jetzt geklärt. Wir sollen als Gemeinde wachsen. Jetzt geht es weiter. Ich habe Vers 7 und 11 zusammengenommen, weil sie thematisch einfach besser so ein zusammenpassen. Der nächste Punkt, den wir anschauen zusammen, ist durch Jesus in Vielfalt wachsen. Im Text heißt so, jeder Einzelne wird von Jesus beschenkt und begabt und Jesus teilt die Gabe jedem Einzelnen zu. Obwohl Jesus Christus als Gemeinde denkt und als Gemeinde möchte unterwegs sein, ist ihm das einzelne Glied in der Gemeinde sehr, sehr wichtig. Er zieht nicht einfach es los und denkt, okay, dieser Person können wir die Gabe geben, schüttelt einmal im Gabentopf hin und schüttet es einmal aus und irgendwie zufälligerweise werden die Gaben ein bisschen verteilt. Nein. Wir lesen, der Paulus schreibt das schon im Epheserbrief im ersten Kapitel, dass Gott uns vor Grundlegung her von der Welt erwählt hat. Er hat dich erschaffen und mit deiner Erschaffung hat er dich auch beauftragt und er hat dich dazu befähigt. Der Paulus schreibt im Epheser 3, Vers 8, dass ihm Gnade geschenkt worden ist. Gnade geschenkt worden ist zum Predigen. Gnade geschenkt worden ist, um den Menschen das Evangelium weiterzugeben. Und der Paulus hat den Auftrag angenommen und hat angefangen, den Menschen das Evangelium zu verkünden. Die Aufträge und die damit verbundene Befähigung können ganz verschieden aussehen. In Vers 11 lesen wir dann, dass der Paulus 5 Dienste in der Gemeinde näher darauf eingeht. 5 Dienste, die zum geistlichen Wachstum der Gemeinde sollen dienen. Die Verse sind in der Geschichte schon recht kontrovers diskutiert worden. Gibt es jetzt so den 5-fältigen Dienst, ich weiß auch nicht, was alles. Für mich ist klar, dass es einfach 5 Dienste sind aus einem Katalog von vielen Diensten, die es in der Gemeinde einfach braucht, um wachsen können. Und trotzdem möchten wir auf die 5 Sachen noch eingehen, die Paulus hier beschreibt. Zum einen sind dort Apostel. Er sagt, Apostel, das bedeutet ja der Gesandte. Und wenn wir das so betrachten, als der Gesandte, dann sind wir Christen eigentlich alle mit dem Missionsauftrag gesendet worden in die Welt. Jeder von uns hat von Jesus den Missionsauftrag bekommen, wir sollen hingehen in alle Welt, wir sollen den Menschen das Evangelium bringen. Aber ich denke, das ist es da, was ich nicht ganz genau gemeint, weil der Paulus schreibt, der Apostel, er hat einige als Apostel begabt. Dann gibt es noch die, die in der Bibel als Gesandte beschrieben werden, die in der Gemeinde Botschaften verteilt haben. Zum Beispiel der Epaphroditus, der im Philipperbrief als der Gesandte, als der Apostolos bezeichnet wird, der die Botschaften von Paulus weiterbringen tut. Und es gibt auch noch die dritte Gruppe, das sind die 12 Apostel plus der Paulus gewesen, die von Jesus selber auserwählt worden sind und auf spezielle Art und Weise bevollmächtigt worden sind. Und sie müssen Augenzeugen sein vom Auferstandenen her. Meiner Meinung nach gibt es die nicht mehr, diese Art von Apostel. Erstens, weil es keine Augenzeugen mehr gibt von der Auferstehung. Und zweitens, weil es dazu mal in der Gemeindegründungssituation einfach eine ganz andere Situation war, wo Jesus spezielle Männer bevollmächtigt hat für einen speziellen Dienst. Aber der Paulus verwendet den Begriff auch weiter. Er sagt zum Beispiel zu Jakobus, dem Bruder von Jesus, er ist auch ein Apostel. Oder der Silas wird auch als Apostel bezeichnet. Und wenn wir das ein bisschen anschauen, was haben die Leute alle gemacht, dann sind das immer Fähigkeiten gewesen, Aufträge gewesen, wo sie so ein gemeinsam haben. Zum einen haben sie gemeinsam gehabt, dass es Männer gewesen sind, die sich niemals selber irgendwie ein Apostelamt würden anmassen und sagen, wir sind jetzt Apostel und wir haben Autorität. Aber sie haben gegründet und sie haben neue Gemeinden betreut. Sie haben Leiter zugerüstet und sind da gewesen für Gemeinden. Kommen wir zu den Propheten. Ein Prophet war immer ein Spruchrohr von Gott. Viele wehren sich, wehren uns ein bisschen dagegen und denken, oh, der prophetische Dienst, den gibt es ja gar nicht mehr. Doch mit dem prophetischen Wort ist nicht immer gerade eine neue Offenbarung gemeint. Ich denke, die Bibel ist abgeschlossen, so wie wir sie jetzt haben. Doch das prophetische Wort kommt auch sonst ab und zu vor in der Bibel. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wo der Agabus die Hungersnot voraussagen tut. Oder Gefangenen von Paulus, wo dem Paulus sagt, hey, wenn du zurückgehst auf Jerusalem, dann wirst du gefangen genommen. Interessant ist noch dabei, dass bei diesen Prophetien der Mensch immer selber entscheiden kann, wie reagiere ich darauf. Es ist nicht so, dass es der Prophet sagt etwas und das müssen wir machen, sondern der Paulus hat die Prophetie gehört und hat sich entschieden, entgegen dieser Prophetie trotzdem auf Jerusalem zu gehen, obwohl er gewusst hat, dort wieder in Gefangenschaft zu kommen. Prophetisches Reden ist also immer eine inspirierte Aussage. Und Gott braucht uns Christen, braucht Gemeinden dazu, damit das prophetische Reden, damit er immer wieder auch eine spezielle Botschaft kann weitergeben kann. Etwas, was auf eine Person ganz spezifisch zutreffen. Die Botschaft, das ist immer etwas, was zur Erbauung und zur Ermutigung dienen soll. Es muss spezifisch klar und deutlich sein und es muss auch prüfbar sein. Der Evangelist, das sind offenbar Menschen gewesen, die die gute Nachricht, das Evangelium, haben können verbreiten. Es sind Menschen gewesen, die Gott auf eine besondere Art und Weise begabt hat. Er hat ihnen den Draht gegeben zum Mensch. Sie reisen oftmals von Ort zu Ort, sind über längere Zeit unterwegs. Und dort, wo sie sind, dort kommen Menschen zum Glauben. Jesus sagt, wir alle sind Evangelisten. Wir alle sollen jetzt Evangelium verkünden. Aber einige von uns, die sind speziell darin begabt und befähigt von ihm. Dann beschreibt er noch Hirte und Lehrer. Die Hirte, das sind Menschen, die in der Gemeinde sehr, sehr wichtig sind. Das sind Menschen, die Menschen in der Gemeinde sehr wichtig sind. Die Hirte haben die Aufgabe, auf die Herde aufzupassen, für sie zu sorgen, sie immer wieder zu frischem Wasser zu führen, sie zu verteidigen, zu beschützen, sich aufzuopfern. Jesus selber wird als der gute Hirte bezeichnet. Und er sagt später auch im Petrusbrief, dass er auch der oberste Hirte ist. Und dass es auch Hirten gibt, die ihm untertan sind. Meistens sind Pastoren in der Gemeinde Hirten, die für Gemeinden sorgen und mit der Gemeinde ganz nah unterwegs sind. Und dann gibt es Menschen, die sind begabt zu lehren, die können die biblische Lehre auf eine gesunde Art und Weise weitergeben können. Wo die biblische Wahrheit in Liebe weitergeben können, verständlich weitergeben können, so, dass die Gemeinde, dass der Leib Christi wachsen kann, dass er gefestigt werden kann, dass er zunehmen an Erkenntnis, dass er zunehmen an Glauben. Jesus begabt jeden Gläubigen. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, hat den Geist Gottes bekommen. Und der ist nicht einfach Dekoration, irgendwo immer bei uns. So wie wir das vielleicht bei den ersten Christen gesehen haben, die so ein bisschen eine Flamme auf dem Kopf bekommen haben. Ich habe jetzt bei niemandem gesehen, dass da drinnen so dekoriert war mit dem Heiligen Geist. Sondern der Geist Gottes ist gekommen, um uns zu befähigen. Und Jesus erschenkt Leitungsgaben. Menschen, die fähig sind, andere anzuleiten und sie zuzurüsten. Manchmal haben wir vielleicht auch in der Gemeinde so ein Gefühl, oh, es gibt Gaben, die sind wichtiger, es gibt Gaben, die sind weniger wichtig. Es gibt Menschen, die sind die Persönlichkeiten, die sind stärker, Persönlichkeiten, die sind vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Und das ist etwas, wo wir so ein bisschen geprägt sind vom gesellschaftlichen Denken. Und ich merke das auch immer wieder in meinem Beruf, wenn Menschen zu mir kommen, in meinen Arbeitsbereich, wo vielleicht mit der Gastronomie oder auch, mein Bereich ist auch noch die Hauswirtschaft, auch in der Hauswirtschaft eigentlich mit dem nichts zu tun haben. Wenn sie bei mir sind, dann müssen sie nicht nur kochen, sie müssen auch reinigen. Und das ist für die Leute nicht immer gleich einfach. Vor allem Männer haben auch das Problem, wenn es darum geht, dass sie jetzt WC putzen müssen. Und sie haben so ein abschätziges Bild von der Reinigung. Sie denken, oh, das ist Frauenarbeit. Oder das macht irgendjemand ganz unten ist. Und sind stolz. Aber ich tue ihnen das so erklären. Ich sage ihnen, schau, wir sind Gastgeber. Wir sind Gastgeber hier. Und wir sind zuständig, dass unsere Gäste sich rundum wohlfühlen. Sowohl vor dem Mittagessen, dass sie in einen sauberen Raum hineinkommen, dass sie nicht zuerst durch einen Blätterhaufen sich durchwälzen müssen, sondern dass sie in einen sauberen Raum reinkommen dürfen, dass sie während dem Mittagessen sich wohl fühlen dürfen, weil sie etwas Gutes essen dürfen und auch, dass sie nach dem Mittagessen sich wohl fühlen dürfen, auch wenn sie nach dem Mittagessen noch eins aufs WC müssen. Weil, wer nach dem Mittagessen auf ein dreckiges WC muss gehen, der kommt auch nie mehr in das Restaurant essen. Es gibt keinen geringen Dienst. Jeder ist wichtig. Alles ist wichtig. Alles gehört zusammen. Jede einzelne Person gehört zur Gemeinde dazu. Egal, welche Farbe das sie hat. Egal, welche Herkunft das sie hat. Das ist Gemeinde. Jesus könnte all die Gaben in Perfektion ausfüllen. Er könnte die Gemeinde in Perfektion selber sein. Doch er hat sich entschieden, mit dem Menschen zusammen Gemeinde zu bauen. Darum braucht er viele. Er braucht jeden Gläubigen. Egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht. Egal ob gross oder klein. Ob das Junge sind, wo es vielleicht sogar noch in der Hüte sind, oder ob das erfahrene, reife Persönlichkeiten sind. Jesus hat einen bunten Haufen gewählt. Manchmal mag uns das vielleicht schwer vorstellbar sein, wie funktioniert das, wie kann das schaffen. Es funktioniert, weil Jesus das Haupt ist. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, oh, ein Dienst in der Gemeinde. Die können so gut singen, die können so gut Musik machen, die können so gut reden, die können das so gut, die können das so gut. Was kann ich denn? Bin ich genug gut? Kann ich überhaupt irgendetwas in der Gemeinde machen? Bin ich überhaupt wichtig in der Gemeinde? Der Paulus sagt im 1. Korintherbrief 12, Vers 7, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und auch in Römer 12, Vers 5. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind, sind wir einer auf den anderen angewiesen. Also die Bibel sagt so etwas von klar und deutlich, es braucht jeden. Es braucht jeden, der da drin ist. Jesus hat dich erwählt, er hat dich begabt, du bist wichtig. In der Gemeinde von Jesus gibt es keine passive Mitgliedschaft. Es gibt kein Randchristsein. Du bist entscheidend. Und vielleicht kennst du deine Gaben noch nicht so richtig. Vielleicht weißt du noch nicht so richtig, für was, wie könnte Jesus mich brauchen? Wo könnte ich mich einsetzen? Was, zu was hat Jesus mich berufen? Wir möchten dir Mut machen. Probier doch mal etwas aus. Frag Gott, wo er dich möchte brauchen. Frag deine Gemeindeleitung. Vielleicht haben sie einen Job für dich. Vielleicht sehen sie einen Auftrag für dich. Das Gefühl haben, doch, du würdest genau dort reinpassen. Das wäre cool für dich. Wichtig ist, setz deine Gaben in deiner Gemeinde ein. Sie braucht dich. Du bist wichtig. Zum letzten Punkt kommen wir jetzt von der Vielfalt zu der Einheit. Das war noch drüben stehen. Da. Aus der Vielfalt heraus wird deutlich, dass Jesus die Einheit nicht meint, dass Jesus mit der Einheit nicht meint, dass er gleichgerichtete Roboter möchte. Dass er alle genau gleich möchte haben, die in Reihen und Glied stehen und die ganz genau gleich funktionieren auf sein Kommando. Nein, es geht vielmehr darum, dass jede einzelne Person in der Gemeinde im Gleichen dort dienen. Alle Gaben und Aufgaben dienen dem Gleichen, nämlich dem Aufbau von seinem Leib. Die Bibel beschreibt nämlich die Gemeinde als einen Körper, wo Jesus ja das Haupt ist. Er ist der Kopf selber. Und Jesus setzt auch Leiter in die Gemeinde ein, wo fähig sind, andere wieder zuzurüsten. Es geht immer darum, dass der Leib, das Gemeinde, kann anwachsen. Und dass Gemeinde kann gefestigt werden. Wichtig ist auch, dass wir uns anleiten lassen. Dass wir keinen Sonderzug fahren. Dass wir uns nicht rausnehmen aus der Gemeinschaft und denken, wir sind etwas Besseres oder wir haben es besser begriffen oder was auch immer. Wer für einen Dienst zugerüstet ist, der wächst im Glauben. Das heisst, er wächst im Vertrauen auf Gott. Und das wird Auswirkungen haben in seinem Leben. Auswirkungen haben im Alltag. Zum Beispiel im Fällen von Entscheidungen. Wenn er genau weiss, ich bin ausgerüstet von Gott, ich vertraue Gott, ich weiss, er sorgt für mich, dann kann ich entscheiden. Im Umgang mit Sorgen, wenn ich weiss, Gott sorgt für mich, ich kann ihm vertrauen. Weiter soll auch die Kenntnis vom Sohn von Gott zunehmen. Ihn immer besser kennenlernen, in allen Facetten. Der Paulus schreibt das so leidenschaftlich im Philipper 3, Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Jesus gleich werden. In unserem Denken, in unserem Fühlen und in unserem Handeln. In all unserem ganzen Sein. Obwohl, sowohl im Leben wie auch im Sterben. Das grösste Geheimnis von dieser vollkommenen Einheit repräsentiert ja eigentlich Gott selber in seiner Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei verschiedene Personen, die in Perfektion eine Einheit sind. Dass wir sie als ein Gott wahrnehmen. Jesus möchte durch seine Gemeinde in dieser Welt wahrgenommen werden. Und dazu braucht er dich. Menschen, die nicht irgendwelchen Trendsetten nachlaufen, die sich nicht einfach der Gesellschaft anpassen, sondern die gegen den Strom schwimmen. Nicht Revoluzzer, die irgendwie aus eigener Kraft, aus eigener Überzeugung irgendetwas machen. Nein. Menschen, die ihr Leben ganz im Dienst von Jesus stellen, ganz im Dienst von der Gemeinde stellen, sich ihm ganz hingeben. Damit seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Schönheit durch dein Leben in dieser Welt wahrnehmbar wird, spürbar wird, erlebbar wird. Jesus ähnlicher werden ist manchmal ist wie ein Prozess. Manchmal wirkt das wie ein Trampelpfad. Man kommt kaum voran. Man bleibt vielleicht im Matsch kleben. All die Gewohnheiten lassen uns stolpern. Wir kommen nicht weg aus so Lieblingssünden. Doch ich möchte euch Mut machen, den Weg mit Jesus weiterzugehen. Jesus hilft immer wieder auf. Und wenn man einen Weg mehrmals gönnt, dann wird der Weg auch gefestigter. Und er rüstet uns auch zu, dass wir den Weg gehen können. Und unsere Schritte werden mutiger und stärker. Und Jesus kann in unserem Leben immer mehr Form annehmen und durch unser Leben und in der Gemeinde in dieser Welt sichtbar werden. Im Leben von einem Christen geht es um Jesus. Manchmal droht es uns, dass der Jesus ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Der Alltag stopft uns voll. Wir sind total beschäftigt. Ich möchte Mut machen. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr in der Gemeinde habt, um deinen Fokus auszurichten. Das sind manchmal so wie so kleine Oasen im Alltag. Mir geht es manchmal auch so, dass wenn ich einen strengen Tag hatte, ich den ganzen Tag mit Menschen zu tun hatte, wo mich irgendwie gebraucht haben, dann komme ich heim am Oben, Familie braucht mich auch nochmal, Kinder brauchen mich, und dann nochmal Kraft zu finden und sagen, doch, jetzt gehe ich noch an Männer oben. Es braucht eigentlich fast immer Überwindung. Viel lieber würde ich einfach anliegen und nichts machen oder Fernsehen schauen oder was auch immer. Aber das sind solche Oasen im Alltag. Oasen im Alltag, wo wir Gemeinschaft suchen können. Wo wir uns dieser Einheit ganz ausliefern können. Weil Jesus sagt uns ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Also wenn ich die Einheit suche, die Gemeinschaft suche, wo kann ich mehr und bessere Energie tanken als in der Gemeinschaft mit Jesus, als in der Gemeinschaft mit meinen Brüdern und meinen Schwestern, als in der Gemeinschaft in der Gemeinde. Dort findet Einheit statt. Und dort können wir auch schmecken und sehen, wie gut das Gott ist. Wir sehen, unser Auftrag ist, dass wir als Gemeinde vielfältig sollen zur Einheit anwachsen. Wie sollen wir das machen? Jesus möchte, dass wir als Gemeinde sollen wachsen. Er hat uns nicht erlöst, dass wir als einzelne Individuen einfach großartige Christen werden und als einzelne Individuen einzelne Züge sind, sondern dass wir als Gemeinde gemeinsam dürfen vorwärts gehen. Jesus möchte die Gemeinde bauen, und zwar in Vielfalt. Er möchte keine gleichgerichteten Roboter. Er möchte Menschen. Menschen, die so vielfältig sind. Menschen, die so wie ein Blumenstrauß sind. Menschen, die ganz aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammenkommen. Und ihre Gaben, ihre Fähigkeiten, ihre Ideen, ihre Persönlichkeit, ihren Charakter, alles ihm zur Verfügung stellen, ihm ganz in die Gemeinde eingehen. Weil du bist wichtig. Jeder, der du innen ist, ist wichtig. Und Jesus möchte, dass wir als Gemeinde in dieser Vielfältigkeit schlussendlich zu einer Einheit heranwachsen. Dass wir nicht in tausend verschiedene Richtungen wachsen, sondern dass wir ein Leib sind. Eine Gemeinde. Dass wir zu ihm hinwachsen. Dass wir ihn immer mehr dafür widerspiegeln in dieser Welt und so Jesus in dieser Welt dafür sichtbar machen. Dass Menschen um uns herum erkennen dürfen, das ist nicht natürlich, was hier stattfindet. Das ist nicht normal. Die sind nicht normal. Hier ist Jesus am Weg. Und Jesus möchte durch die Gemeinde in die Welt hineinwirken, möchte durch die Gemeinde und durch die Einheit verherrlicht werden. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich entschieden hast für den Mensch. Dass du uns nicht aufgegeben hast. Und ich danke dir, dass du mit uns zusammen möchtest deine Gemeinde bauen, dass mir jeder Einzelne mega wichtig ist für dich. Und keiner von uns hat seine Gaben können auslesen, sondern du tust sie uns zuweisen. Und ich danke dir für meine Gaben, die du mir geschenkt hast, aber auch meine Beschränkungen, die du mir geschenkt hast. Und ich danke dir, dass wir uns einfach mit all dem, wo wir sind, mit all dem, wo wir haben, uns dafür eingehen in deine Gemeinde. Und du brauchst uns. Du möchtest uns brauchen. Jeder von uns ist wichtig, weil du uns erwählt hast und du uns zugerüstet hast und beauftragt hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde auch immer wieder den Fokus haben, wohin wir wachsen wollen. Wir wollen nicht unseren grossen Namen machen, sondern wir wollen zu dir hinwachsen, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen als Gemeinde zu einer Einheit anwachsen, dass Menschen in unserer Umgebung dich dürfen kennenlernen, dürfen staunen lernen über dich, was du zusammenfügst. Danke dir, dass du uns hilfst dabei, dass du uns Mut gibst, dass du die Gemeinschaft bewahren musst, dass sie nicht darf kaputt gehen, nicht darf zerrüttet werden. Danke dir, dass du das Haupt bist und dass du uns führst. Amen.